Viele der von gehorsamen Verwaltungen vollzogenen Maßnahmen entsprechen strafbewehrten Delikten, zumal sich keiner mehr mit Unwissen herausreden kann. Die Untauglichkeit der praktizierten Tests als Grundlage für die Anordnung der solchen Schutzmaßnahmen ist eindeutig wissenschaftlich erwiesen, und selbst die WHO hat dies amtlich zugegeben. Auf die Rechtsverstöße und Gesundheitsverfahren, die mit den geplanten als Impfung umetikettierten gentechnischen Masseneingriffen verbunden sind, gehe ich noch gesondert ein. Seuchenangst als Schockstrategie. Wie die gegenwärtige Situation zeigt, hat sich das Phantom einer Pandemie zum Angstmachen dabei sehr bewährt, unsere Demokratie und unseren funktionierenden Rechtsstaat zu lähmen und unsere Grund- und Persönlichkeitsrechte weitestgehend außer Kraft zu setzen. Wenn Menschen Angst haben, lassen sie sich leicht verführen oder erpressen. Wie Angst als Werkzeug zum gesellschaftlichen und ökonomischen Umbau bereits mehrfach genutzt wurde, kann man zum Beispiel im Bestseller von Naomi Klein mit dem Titel »Die Schockstrategie – Der Aufstieg des Katastrophenkapitalismus« nachlesen. Sie beschreibt, wie schwere Katastrophen oder politische Unruhen immer wieder gezielt ausgenutzt werden, um politische und vor allem wirtschaftliche Resets durchzusetzen. Jede Schockstrategie braucht einen Schock. Und wer einen Reset oder im Deutsch von Klaus Schwab Umschwung will, der muss auf eine Katastrophe warten, einen Militärputsch inszenieren oder selbst eine Katastrophe, zum Beispiel eine kleine Pandemie, basteln. Der Guru des Neoliberalismus, der Ökonom Milton Friedman, ist nicht nur theoretisch, sondern auch sehr praktisch als politischer Berater vor Ort aktiv an derartigen Resets beteiligt gewesen. Naomi Klein beschreibt eindrucksvoll, wie mit seiner Hilfe nach dem Hurricane Katrina das Bildungssystem in New Orleans im Handstreich privatisiert wurde. Sie schildert auch, wie in den brutalen faschistischen Wirren nach dem Militärputsch durch General Pinochet der aus den USA geschickte Ökonom Milton Friedman und seine Kollegen die grausamen Unterdrückungen in Chile nutzten, um eine neoliberale Form mit zahlreichen Reprivatisierungen öffentlicher Einrichtungen und Organisationen durchzusetzen. Da die Familie eines von der Pinochet-Junta gefolterten und dem Tode gerade noch entkommenen Gewerkschaftlers durch Vermittlung eines Freundes für mehrere Wochen bei mir Zuflucht fand, habe ich den Putsch in Chile sehr persönlich erlebt. Wir sangen zusammen Lieder von Victor Jara und ich war entsetzt über das Unrecht und die Gewalt, mit der die demokratisch gewählte, hoffnungsvolle und sozial orientierte Regierung Allende's abgeräumt worden war. Einige Wochen später hatte ich Gelegenheit, im Rahmen einer schifffahrtsmedizinischen Studie beim Bernhard-Nocht-Institut als Schiffarzt auf einem großen Kombifrachter die Häfen der südamerikanischen Westküste abzuklappern. Weil zu der Zeit noch Pinochet in Chile herrschte, bin ich nicht bis dorthin mitgefahren, sondern vorübergehend von Bord gegangen, als das Schiff chilenische Häfen anlief. Auf der Hinfahrt empfand ich es als große Qual, mit reichen, reaktionären Chilenen am Esstisch in der Messe sitzen zu müssen, die frohlockend vom Erfolg des Generals erzählten. Die Putschgewinnler freuten sich, dass der sozialistische Spuk in Chile vorbei war und sie jetzt wieder in Santiago willkommen wären. Der Kapitän hatte Mitleid und entband mich für die weitere Reise von meinen gesellschaftlichen Verpflichtungen. Die Wirtschaft in Chile erholte sich nach einiger Zeit und das Bruttoinlandsprodukt stieg. Die Wirtschaft, das sind dann aber meistens globalisierte Konzerne, die versuchen, aus jedem Land das herauszuholen, was herauszuholen ist, und das leider oft so lange, bis für die Menschen nichts mehr bleibt, worauf sie stolz sein können. Auch die Werte, die Brüderlichkeit, die selbstbewussten, friedlichen, sozialen und selbstorganisierten Gemeinschaften mit ihren hoffnungsvollen Menschen, das alles wurde nach Pinochets Putsch und Milton Friedmans Reset für lange Zeit geschädigt.